Let's Fats.
Let's Fats. Und zwar mit den größten Gitarrenriffs in unserer Rock Top 10. Diese Folge. Podcast. Yay. Wir sind hier zusammengekommen. Und zwar sitzen wir gegenüber Moritz Lange. Kennt ihr wahrscheinlich eher als der Lange. Ist Radiomoderator bei Rock FM.
Ich finde das immer so unangenehm, dass du uns jede Sendung neu vorstellst.
Ja, aber ich denke immer, wenn jemand halt das erste Mal reinhört,
ist schon klar,
weißt du.
Aber im Radio macht man das ja auch nicht ständig. Ja. Für mich, ich finde das immer unangenehm.
Es fühlt sich sehr selbstzentriert.
Kennst du das, wenn du auf der Bühne stehst, mit der Band zum Beispiel, das ist auch ganz schlimm, wenn du dann die ganze Band vorstellst und dann hat keiner von denen ein Mikrofon und dann stellt man sich selber vor.
Ja,
sich selber vorstellen ist immer komisch irgendwie, hat immer ein Geschmäckle. Ja. Naja, aber wir stellen euch jedenfalls die 10 größten Rockriffs aller Zeiten vor, kann man so nennen.
Ne? Das tun wir, das machen wir.
Es sind keine Akustik-Gitarren-Riffs, sondern nur mit Strom auf den Gitarren. Zumindest habe ich, glaube ich, keinen Akustik-Gitarren-Riff gesehen. Obwohl es die natürlich auch gibt. Und das wäre nochmal ein Genre für sich, für eine eigene Top 10.
Könnten wir nochmal eine extra Top 10 mal wieder machen. Das fällt uns des Häufigeren auf, dass wir noch extra Top 10s machen könnten. Sollte euch das auffallen, dann könnt ihr uns das immer gerne sagen, weil we are open to suggestions.
And new ideas. Genau. Also, willst du immer die Songs nennen?
Ich nenne immer gerne die Songs. Und zwar Platz 10, Money for Nothing, Dire Straits.
Boah, das ist ein Hammerriff.
Toll. Ich mag den Song auch einfach.
Ich mag ihn auch. Der hat so eine Lässigkeit. Kann man übrigens auch saumäßig gut im Auto hören. Hätte ich sogar geduldet bei den Roadtrip-Songs. Und zwar sogar mehr als so manch anderen Song. Mhm. Deshalb läuft er auch bis heute so unfassbar gern im Radio. Und zwar nicht nur, und zwar nicht nur im Radio in Großbritannien, sondern auch im Rest von Europa und in den USA. Es ist ein brutaler Evergreen mit einem sehr einzigartigen Riff, auch in Filmen oft verbaut. Ich erinnere mich an irgendeinen Film, der beginnt mit so einer Attacke von so einem Special Forces Team auf so eine Terroristenhochburg. Okay. Und die greifen mit Helikoptern an und so. Und da läuft dieses Riff so. Aber ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß. Ich glaube, es war irgend so ein Ulk-Film. Vielleicht war es sogar sowas total Lustiges. Naja, egal. Jedenfalls natürlich aus den Fingern von Mark Knopfler, dieses Riff. Der ganze Song basiert ja auf diesem Erlebnis, was Mark Knopfler in diesem New Yorker, ich weiß nicht, was es für ein Geschäft war, irgendein Einzelhandelsgeschäft oder ein größeres Kaufhaus, glaube ich. Du
was
kennst
war
die Geschichte.
Denn passiert?
Naja, der saß doch da und hat diese zwei Verkäufer belauscht, die quasi darüber gesprochen haben, scheiße, wir müssen die ganzen Kühlschränke und Mikrowellen rumschleppen und guck dir die an und angeblich, zumindest laut der Motley Crew, lief auf diesen Fernsehern dann ein Musikvideo von der Motley Crew. Und die zwei Typen haben eben gesagt, hier, du musst machen wie die Rockstars hier. Geld für nix und die Chicks gibt's auch für Umme, so, die schaffen ja nix und genau.
Okay. Nee, ich kannte die Geschichte nicht.
Und zwei Lagerarbeiter waren das doch. Ich glaube, ich habe die Geschichte bestimmt 12.000 Mal im Radio erzählt. die mussten Fernseher- und Stereoanlagen ausliefern und natürlich auch weiße Ware irgendwie. Und
das
haben
die. Stelle ich mir dann auch immer vor, wenn du dann so ein Lagerarbeiter bist und dich dann irgendwann damit mal mit deinem Kumpel unterhalten hast und später hörst du so, das hört sich aber ein bisschen nach der Unterhaltung, die wir da hatten, an.
Ja.
Das ist schon auch irgendwie.
Das stimmt. Also das würde ich so gerne wissen, ob die beiden das. Genau. Er saß tatsächlich. Mark Knopfler saß da mit einem Notizbuch, ne? Und hat das wirklich wortwörtlich fast so. Wie sagt man diese Schrift, diese schnelle Schrift? Nicht Staccato, sondern. Sanskrit ist es nicht.
Was?
Mir fällt es gerade nicht ein.
Ich bin wo ganz anders im Kopf. Okay, wir sind mit Begriffen nicht so gut. Wir sind auch manchmal mit Zahlen nicht so gut. Das tut uns sehr leid.
Mir fällt es noch ein. Ah, Mensch. Naja, früher mussten Dolmetscher das auch so machen. Jedenfalls hat er das mitgeschrieben auf seinem Notizblöckchen und hat teilweise wirklich diese Sätze 1:1 übernommen. Look at them yo-yos, that's the way you do it. Play the guitar on the MTV. Das muss wohl wörtliche Rede gewesen sein. Das Gitarrenriff, ich weiß nicht, durch diesen leicht verzerrten Sound und durch dieses Wah-Wah-Pedal einfach unglaublich charakteristisch. Und dann natürlich auch Sting von The Police, der nochmal mit seinem I want my MTV.
Toll.
Ja, ganz einzigartiger Song irgendwie. Naja, Mark Knopfler hat mal dazu gesagt, ich habe nur die Dinge notiert, die diese Kerle gesagt haben. Ich habe es tatsächlich direkt aus ihren Mündern abgeschrieben, also ja. Und wir wissen alle, Brothers in Arms, der große Kultmeilenstein aus der Mitte der 80er, Bis heute kann man natürlich darüber streiten, ob das Debütalbum von den Dire Straits oder vielleicht auch Making Movies oder Love Over Gold. Die haben so viele gute Platten rausgebracht. Jedenfalls ist es eines der meistverkauften Alben der 80er. Und ich glaube, das haben wir auch schon mal erzählt, dass es gerne zum Stereoanlagen testen und so verwendet wurde. War ja eines der ersten wirklich kommerziell sehr, sehr erfolgreichen Alben international, das auf CD dann auch, wo die Verkaufszahlen auch bei CDs in die Höhe geschnellt sind. Ja. Und Money for Nothing war sicherlich neben dem Titelsong und einigen anderen mit ein Grund dafür, sich diese geniale Scheibe zuzulegen.
Absolut. Ja, ja doch, den finde ich gut da drauf.
Finde ich auch gut.
Finde, da trifft, das hat man auch direkt im Ohr.
Finde ich auch.
Schön. Ja. Sollen wir weitergehen?
Wir gehen weiter.
Nummer 9. Rage Against the Machine, Killing in the Name.
Wow, den hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber erwarten auch viele nicht, dass sie diesen Song bei uns hören. Zumindest aktuell ist er in der Rotation drin auf jeden Fall. Und es kam wohl noch nicht genügend Beschwerden, dass er zu hart ist, dass er wieder rausgenommen wurde. Ein sehr wütendes Riff, extrem energiegeladener Song und trifft auch so den Zeitgeist der 90er, wo ja so viel unglaublich wütende Rockmusik veröffentlicht oder geschrieben wurde. Ja, willst du noch was sagen zu dem Song?
Ja, für mich persönlich ist der ja ein bisschen zu wütend. Also, ich würde die Beschwerde schreiben, nein. Nee, der ist gut, aber ich könnte mir den jetzt nicht irgendwie einfach mal so anhören.
Ja.
Weiß ich nicht. Aber ja, ich war auch kurz verwundert, als ich den da drauf gesehen habe, aber es ist ein tolles Riff.
Ein
tolles Riff.
Tom Morello, auch ein außergewöhnlicher Gitarrist, der ja auch oft Gitarrensoli so gespielt hat, wo er zeigt, dass man auch mit nur einer von 6 Saiten ein Gitarrensolo spielen kann, so ungefähr. Und da ist ihm auf jeden Fall eines seiner besten Riffs gelungen, würde ich mal sagen. Fand ich krass, Tom Morello jetzt gerade bei diesen Aufständen in L.A., da war er auch wirklich an der Front dabei und hat Sachen gepostet und so. Passt natürlich bestimmt auch toll zu seinem Image, aber ist glaube ich, schon so ein Rebell, immer gegen den Staat, gegen den Staatsapparat und so. Das hat er sich halt auf die Flagge geschrieben, auf die Fahnen. Und
ich glaube auch, das kannst du nicht so lange nur als Image durchziehen, wie der das jetzt schon macht. Also doch, ich glaube, das ist schon einfach so sein Kern.
Ist bei einer Jam-Session im Proberaum der Band entstanden, dieses Riff. Und Tom Morello ja auch so ein bekannter Tüftler, bekannt für den Einsatz von unglaublich vielen Effektpedalen. Also Gitarristen haben ja immer so ein Pedalboard auf der Bühne und bei Tom Morello, da ist das nicht irgendwie so und nicht so, sondern ich glaube, das ist so ein Oschi da. Ja, es gibt auch so einen Begriff.
Zuhörenden, er hat jetzt verschiedene Längen mit seinen Händen gezeigt.
Ach so, ja, richtig. Ja, ja. Das vergesse ich immer gerne, dass wir nicht nur für YouTube aufnehmen, sondern auch für Spotify und alle anderen Plattformen, wo man nur Audio bekommt. Genau, also ich glaube, er hat ein sehr, sehr breites, Paddleboard. Toggle Switching, das ist auch noch so ein Begriff, der sehr charakteristisch ist. Bei dem wird dieser Tonabnehmer-Wahlschalter seiner Gitarre eben so rhythmisch betätigt. Ich bin kein toller E-Gitarrist, ich bin mehr so der Lagerfeuer-Gitarrist. Also wir bräuchten eigentlich für diese Top Ten, das habe ich schon häufiger gedacht, einen Gitarristen, der sich wirklich gut mit E-Gitarren auch auskennt, weil der könnte zu jedem Riff interessante Sachen sagen.
Wir hatten mal einen Praktikanten.
Ja. Wer weiß, vielleicht kommt er nochmal, ne?
Ja.
Der Kerim. Das wäre schön, ja. Tom Morello hat jedenfalls mal gesagt über das Riff, ich hatte das Riff, bevor wir überhaupt einen Song hatten. Es war so mächtig, ich wusste, es würde zu etwas Großem werden. Und der Song ist schon echt ein wütender Antikriegssong. Also, some of those that wear crosses are the same that join forces. Nee, nicht ganz, aber so ähnlich.
Gute Message auch. Also, ne, schon. Das ist schon...
Schon voll auf die 12, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Rage Against the Machine, das war ihr Debütalbum, das gleichnamige, kam im November 1992 raus, da haben sie gleich diesen Brecher als Single dann veröffentlicht und das hat ihnen mit Sicherheit sehr viele Fans gebracht. Ich weiß nicht, Rage Against the Machine, bisher auch soundtechnisch immer wieder also kopiert oder viele Bands versuchen diesen Sound so ein bisschen sich da anzunähern, aber keine hat es so originell hinbekommen wie Rage Against the Machine, finde ich. Also, ja.
Doch, die machen das schon sehr, sehr gut.
Die machen das gut, toll. Ja. Also die gibt es ja jetzt nicht mehr so, aber beziehungsweise doch, ein paar Mal gab es schon Reunion, ne? Und dann gab es auch diese Nachfolgeband. Habe ich vergessen, wie die gerade heißt.
Ah, da bin ich aber auch raus. Das, da möchte ich keine falschen Angaben zu machen, aber es taucht immer mal wieder irgendwie was davon auf. Und zumindest Tom Morello ist ja schon auch
der
unterwegs.
Ist immer sehr, sehr aktiv, der Gute,
aktiv. Ja. Auch unterwegs und aktiv, Platz 8, The Rolling Stones, immer noch unterwegs und aktiv, muss man dazu sagen, I Can Get No Satisfaction.
Unglaublich, dass die Stones immer noch aktiv sind. 2018, ja. Das ist jetzt auch bald schon wieder 10 Jahre her, da habe ich sie zuletzt erlebt und dachte, jo, das wird halt echt eines der letzten Konzerte sein. Mhm. Und ich meine, dann ist Charlie Watts gestorben, der Drummer, und dann dachte man echt so, ja gut, das war's jetzt. Aber nein, die Stones, die rollen weiter. Also hast du den Songtitel schon gesagt? Ja,
ja.
I can't get no satisfaction. Ja. Ja. Eine doppelte Verneinung in diesem Songtitel. Also ich kann nicht keine Befriedigung bekommen quasi, vergisst man gerne. Das Riff... unfassbar catchy.
Ja, total. Ich glaube auch, also irgendwie war mir klar, dass mindestens ein Stones-Song da irgendwie drauf sein muss auf dieser Liste.
Ja.
Weil das schon, also die haben einfach so eingängige Riffs.
Das wandelnde Riff Keith Richards, ja, hat diesen Song ja quasi erträumt und glücklicherweise ist ihm dann, ist er nachts aufgewacht, hatte dieses Riff im Kopf und hat irgendwie geistesgegenwärtig und trotzdem schlafumnebelt irgendwie das Aufnahmegerät angeschmissen, das Ding so eingespielt wird und schwuppdiwupp Kartoffelsuppe ist er wieder eingeschlafen und das Aufnahmegerät lief noch weiter und man hat wohl nur sein Schnarchen dann darauf noch gehört. Das ist so die bekannte Geschichte. Das Ganze ist passiert in einem Motelzimmer in Clearwater, tatsächlich in Florida. Und zwar am 7. Mai 1965 angeblich. Also kommt das hin? Das kommt hin.
65, ja.
Ich weiß nicht, es ist, glaube ich, so ein Riff, was Keith Richards wahrscheinlich schon ein bisschen auch auf die Nüsse geht, weil das halt bei jedem Gig gefühlt spielen muss und der Song ist schon...
Das ist auch sowas, wo ich denke, dass die immer noch touren und immer noch diese, also die spielen ja schon ihre großen Hits auf den Touren auch immer noch.
Ja.
Irgendwann hast du doch keinen Bock mehr.
Ja, könnte man meinen, aber ich meine, was willst du denn machen als Keith Richards? Gut, er hat schon seine Autobiografie hat er geschrieben. Mhm. Ich meine, er hat alle Drogen probiert, die es gibt. Er hat Kinder in die Welt gesetzt. Er hat viele Frauen gehabt, Ehefrauen. Was will er denn sonst machen? Der hat ja irgendwie schon alles gemacht im Leben. Der ist schon verreist ohne Ende. Der hat schon die halbe Welt gesehen und mehr. Also, weiß nicht.
Dann
und
halt wieder ein paar Stadien ausverkaufen.
Gitarre spielen macht ihm immer noch Spaß. Es gibt ja eine tolle Doku über Keith Richards. Ich weiß nicht mehr, wo man sie, gab es vor ein paar Jahren mal bei Arte. Ich glaube, die war eingekauft, wurde wieder rausgenommen und so. Aber sehr interessant, auch die Anfänge der Stones eben und die Faszination für den Blues, die da natürlich stark mit reingespielt hat. Ja, auch er hat natürlich zu einem Gitarrenpedal gegriffen, ein Fass. Gitarrenpedal mit diesem unverwechselbaren, sägenden, roughen Stones-Sound. Und dachte eigentlich, dass das erstmal nur so eine Skizze sei. Die wollte er auch später durch Bläser ersetzen lassen, aber dann hat er gemerkt, nee, das passt eigentlich so geil auf der E-Gitarre, ich lasse das so. Mhm. Und was gibt es noch zu sagen? Keith Richards hat gesagt, ich habe es im Schlaf geschrieben, ich bin aufgewacht, habe die Kassette angemacht, das Riff gespielt und dann habe ich 40 Minuten lang geschnarcht. Ja, toll. Dann war wahrscheinlich Bandende. Kommt vom Album Out of Our Heads, zumindest in der US-Version, im Juli 65 veröffentlicht und natürlich auch als Single sehr erfolgreich, war der erste US-Nummer-1-Hit für die Stones, also die British Invasion war in vollem Gange damals und ich weiß nicht, ich mag den Song, aber ich habe ihn, glaube ich, schon sehr, sehr oft gehört.
Und das ist auch 60 Jahre her.
Ja.
Also
es gibt halt auch so viele andere geile Stones-Songs, die ich im Radio lieber mal hören würde. Hm. Die aber, also so viele Album-Tracks auch, die halt keine Hits waren oder nur so semi-erfolgreiche Hits. Meine Güte, was haben die Songs geschrieben? Mhm. Die müssen, also ähnlich wie Bruce Springsteen, wahrscheinlich haben sie noch eine viel größere Vault mit Schätzen im Keller als Bruce Springsteen, der jetzt gerade erst 7 Alben auf einmal veröffentlicht hat. Aber ich drifte ab. Wir gehen zu Nummer 7 über, würde ich sagen.
Nummer 7. The White Stripes, Seven Nation Army.
Jawohl, ja.
Ja, das ist schon ein legendäres Riff.
Du, 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 du. Ja, das ist ein legendäres Riff.
Zwei Menschen. Das finde ich so krass.
Und machen Lärm wie 5. Ist echt so, ja. Ja, ein sehr modernes Riff, irgendwie auch zeitlos und natürlich zur Stadion-Rock-Hymne mutiert, dieser Song. Beziehungsweise nicht nur der Song, eigentlich das ganze Riff ist mutiert zu einem Stadion-Gröhl-Gesang, zu einem Instrumentalen, den man immer mal wieder in allen möglichen Formen erlebt. Ich glaube, es ist nicht nur Fußball. Ich glaube, der wird wirklich überall.
Ja, ich glaube, es hat mit dem Fußball angefangen und jetzt ist es
Eishockey,
überall und immer. Und
Handball, völlig wurscht, genau. Ist einfach, er hat so was Motivierendes und so was Treibendes und irgendwie auch so ein bisschen Galoppierendes und passt super.
Ja, und es ist auch gut gröber, muss man schon auch sagen. Also ich glaube, das geht auch nach dem dritten Stadionbier noch.
Wahrscheinlich.
Dass man den mitbringt.
Ja, den kriegt man hin. Ja, das ist nicht so kompliziert. Ja.
Das hilft dann natürlich auch. Aber ja, finde ich sowas von verdient auf dieser Liste.
Ja, könnte fast noch weiter vorne sein. Aber ja, viele denken ja so, deshalb die White Stripes. Ah, die waren dabei bei den One-Hit-Wonder-Songs. Stimmt. Mit genau diesem Song. Da haben wir ein bisschen drüber gezackert, ob das denn so richtig sei, weil die White Stripes sau viele krasse Alben und auch viele geile andere Songs rausgebracht haben. Und gerne eben, ja, ähnlich wie Radiohead und Creep und so oder auch Nirvana und Smells Like Teen Spirit, so über diesen einen Song irgendwie runtergebrochen werden, was natürlich Quark ist. Das Riff klingt so ein bisschen nach Bass, weil es so tief ist irgendwie.
Ja.
Aber es wurde auf einer Gitarre gespielt. Ich habe hier mal wieder so ein paar spannende Gitarren-Facts rausgepackt, die kein Mensch rafft. Also außer Gitarristen. White nutzt hier wohl ein Digitech Whammy-Pedal, ein sogenanntes Pitch-Shift-Pedal, um seine Gitarre eine Oktave tiefer zu stimmen und so diesen bassartigen Sound zu erzeugen. Also da gibt es, genau, es gibt Pedale, da kannst du einfach sagen, so einen kompletten Pitch-Shift und dann geht alles eine Oktave tiefer. Okay. Im Prinzip nichts anderes, als wenn du auf den Gitarrenhals ein Capodaster klemmst, da kannst du sie schnell ein paar Oktaven höher stimmen. Die Idee zu dem Song kam bei einem Soundcheck vor einem Konzert in Melbourne, Australien. Und sicherlich habe ich hier noch ein tolles Zitat von Jack White. Er hat gesagt, ich hatte das Riff im Kopf und wollte einen Song schreiben, der so einfach ist, dass eine Gruppe von Leuten, die noch nie ein Konzert gehört hat, sofort weiß, was es ist, wenn es gespielt wird.
Ja.
Also es war ein bisschen vielleicht wie bei We Will Rock You. Er hatte schon im Kopf, dass es so massentauglich irgendwie sein soll und
war es dann auch. Ja. Ist es auch immer noch. Also ich finde den Song auch immer noch gut. Ich finde es auch toll. Ich höre ja auch nicht nur Rock. Ja. der hat auch wirklich immer wieder gute Elektro-Remixes und sonst was.
So.
Da kommen immer wieder gute
gibt
Sachen.
Gibt es irgendwie von dem Song, echt?
Ja, und ach, ja, ich tanze ja auch.
Die habe ich noch nicht gehört.
Und aber da gibt's ganz tolle Sachen, auf die dann irgendwie so Mega-Crews tanzen und sowas. Das ist ganz großartig, wirklich, toll.
Ja, White hat damals gesagt, er wollte einen Song schreiben, dessen Riff so markant ist, dass es auch ohne Gesang sofort erkennbar wäre. Und das hat er geschafft, würde ich sagen. Mhm. Dieser ungewöhnliche Titel, Seven Nation Army, da gab es doch irgendeinen witzigen Verhörer oder so, oder?
Salvation Army
gehört genau.
Und ja, dann, das weiß ich noch, aus unserer wunderbaren One-Hit-Wonder-Folge.
Die Heils-Armee, genau, die Salvation Army, hat der kleine Jack White hat damals nicht verstanden Salvation Army und hat verstanden Seven Nation Army, so war es. Gut. Ja, stammt vom Album Elephant, durchaus eine der geilsten Scheiben auch der White Stripes. 2003 kam die Platte raus und ist das kommerziell erfolgreichste Album dieses Duos, das ja gerne verschrien wird von wegen Schwester und Bruder, aber das stimmt gar nicht, gell?
Sind sie nicht? Ich habe
keine
Ahnung.
Das sind sie nicht, glaube ich. Das ist so ein Gerücht, so eine Urban Legend. Aber da müsste ich auch nochmal recherchieren.
Sind sie gar nicht verwandt?
Ich glaube nicht. Das müssten wir eigentlich nochmal gucken. Schade, dass wir kein Internet haben jetzt, kein Google.
Ja, da kommen wir irgendwann mal wieder drauf zurück. Vielleicht. Wir gehen vielleicht mal weiter zu Platz Nummer 6. Wir haben ja auch noch einiges vor uns. Die ganzen Röses.
Die ganzen Röses.
Sweet Child O' Mine.
Oh, wow. Toll. Ich weiß nicht, ob Slash das noch hören kann, dieses Riff. Ich glaube, das muss ihm tierisch auf die Nüsse gehen, das zum 700.000. Mal zu spielen. Aber er hat mal gesagt, es war eigentlich eine Art Übung. Ich habe es nur gespielt, um meine Finger aufzuwärmen. Ich dachte, es wäre ein Witz. Und wie so oft ist es ja dann ein anderes Bandmitglied, das sagt, hey, was hast du da gerade gespielt zum Gitarristen? Und dann wird plötzlich ein ikonisches Riff geboren. Also dieses Intro-Riff, oh, das erkennt jeder sofort und ist angeblich eher zufällig entstanden. Slash wollte da so eine Art Zirkusmelodie spielen. Ja, oder so eine Fingerübung und hat eigentlich nur versucht, seine Finger aufzuwärmen, während die Band im Proberaum am Jammen war und dann ist dieses Riff entstanden. Bassist Duff McKagan und auch Rhythmusgitarrist Izzy Stradlin sind mit eingestiegen und plötzlich war der Song geboren. Natürlich muss man auch sagen, Axl Rose, der ja hier sein größtes Liebesgedicht eingebaut hat an die Tochter von den Everly Brothers hier, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber ja, ungewöhnlicher Song für die Gunners eigentlich. Wenn man sich sonst die Thematik ihrer Songs anguckt, wenige Love-Songs, sonst nur Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Ja.
Ja, aber schön.
Ja, ist, denke ich, auch wirklich
einer. Braucht doch mal ein bisschen Liebe.
Ja, ist
nicht immer nur Sex.
Einer ihrer beliebtesten Songs auf jeden Fall. Und wahrscheinlich auch der Tatsache geschuldet, dass sie mal nicht versucht haben, die gefährlichste Band zu sein, sondern dass sie mal ihren Gefühlen freien Lauf gelassen haben. Ja.
Kommt das auch überraschender?
So ist es.
Ja.
Naja, kommt natürlich von ihrem gigantischen Debütalbum Appetite for Destruction von 87, das ja dann Boston mit ihrem gleichnamigen Debütalbum abgelöst hat. Als erfolgreichstes Debütalbum in den USA hat sie zu Superstars gemacht und bei den Kids waren diese verransten Sleaze-Rocker aus L.A. plötzlich total angesagt. Slash war anfangs gar nicht so begeistert von dem Riff und hat gesagt, nee, das ist eine Fingerübung, das bauen wir doch nicht in einen Song ein und so. Und ja, wurde dann eben eines Besseren überzeugt, als diese Nummer wirklich auch unfassbar erfolgreich war. Und das ist sie ja bis heute. Ich wüsste so gerne auch wieder hier, was allein dieser Song jedem einzelnen Bandmitglied von den Gunners an Tantiemen eingespielt hat, weil er ist 1000-millionenfach gespielt und ja, ich glaube, das Riff gehört auch zu den Songs, die man in Gitarrenläden nicht anspielen sollte. Sieht man nicht so oft auf diesen Top Tens neben Wonderwall und Stairway to Heaven und Enter Sandman, aber doch schon auch häufiger mit drauf. Düdel, 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 düdel. Ist halt ja auf der E-Gitarre.
Aber ich glaube, es ist trotzdem eins, was viele Leute irgendwie so mit am ersten versuchen mal zu spielen und sowas.
Ich denke auch, ja.
Auch schön.
Ajo. Und ja, bis heute auf jedem Guns N' Roses Konzert natürlich dabei.
Auf jeden.
Wir kommen zu Platz 5.
In den Top 5. Yay. Led Zeppelin, Whole Lotta Love. Finde ich ja wieder gut. Ich mag Led Zeppelin.
Cockrock. Du magst also Cockrock.
Ich möchte mich bitte nicht mit dem Genre identifizieren. Ich finde es immer noch wild, dass es existiert. Und ich dass auch. Es diesen
Hallo,
Namen
das waren
trägt.
Garantiert irgendwelche Feministinnen, die dieses Genre so
die
überhaupt...
Die gesagt haben, ja, das ist Cockrock.
Genau.
Haut ab. Ja, doch.
Ja, also legendäres Riff, auch in einer Jam-Session entstanden von Jimmy Page, der ja schon vor Led Zeppelin auch musikalisch über viele, viele Jahre aktiv war, auch als Studiomusiker und er hat es auch schon mal davon von Jimmy Page als Gitarrensöldner, der von jeder Band angeheuert wurde, wenn sie einen Gitarristen haben wollten, der eben wirklich präzise und trotzdem leidenschaftlich und voller Rock'n'Roll wild gespielt hat. Page, ein Meister der Studiotechnik, hat immer sehr viel rumexperimentiert, wie jeder Gitarrist, der was auf sich hält, mit Gitarren und Verstärkern und mit Pedals und ja, dieses... Ich weiß nicht, wie würdest du den Sound dieses Riffs beschreiben?
Ich finde, das hat so ein bisschen dieses Dumpfe von dem Sound mit drin.
Also auch wie so, ja, als hätte jemand so die Membran vom Verstärker aufgeschnitten, wie bei den Kings und
irgendwas nicht ganz,
You Really Got Me.
Nicht ganz mitstimmt, aber auf positive Weise, you know?
Ja.
Ja.
Sehe ich auch so. Auf jeden Fall... hat es auch so einen leicht psychedelischen und fuzzigen, so könnte man es beschreiben, so fuzzy, ja, auf jeden Fall. Und es hat auch diesen Retro-Vibe, das hat so, es klingt eben nach dieser Ära des Rock aus, klingt nach Jimi Hendrix und ja, nach all diesen Bands, die damals, das liegt auch, muss man ganz klar sagen, an dem Equipment, an den Verstärkern, am Stand der Technik, an den Röhrenverstärkern und so, dass diese Sounds eben so klingen und auch an der Aufnahmetechnik natürlich.
Ich finde das halt so geil, weil ich glaube, heutzutage versuchen viele auch diesen Sound so ein bisschen wieder nachzumachen.
Ja, voll.
Aber man hat jetzt halt andere Technik und muss dann quasi irgendwie technische Möglichkeiten finden, um wieder den Sound der Technik von damals hinzukriegen. Ja. Und das ist ganz, ganz wild.
Ja, Jimmy Page hat gesagt, das war ein Riff, das sofort da war. Es fühlte sich einfach richtig an. Ich wusste, das ist es. Und ich weiß nicht, es ist irgendwie ein Riff, das sowohl so ein bisschen was Düsteres hat und was Kraftvolles, aber auch so was... sehr sexuell anmutendes auch, muss man sagen, apropos Cockrock. passt halt auch perfekt zum Titel Whole Lotta Love. Und ja, ich meine, die Lyrics sind ja auch sehr, wie soll man sagen, sehr sexuell aufgeladen. Typisch Led Zeppelin, obwohl sie hatten auch ganz andere Themen. Ja, was kann man noch dazu sagen? Wann wurde das Ganze nochmal veröffentlicht? Richtig, schon 69 vergisst man gerne. Man denkt bei Led Zeppelin immer direkt an 70er und so. Aber streng genommen ist das noch ein 60er, war auf Led Zeppelin 2. Das kam im Oktober 69 raus. Und es war in den USA ein extrem großer Hit. In Großbritannien wurde die Nummer nicht als Single veröffentlicht. Genau wie ihr vielleicht noch größerer Hit, Stairway to Heaven, ihr gigantischer Signature-Song, ihre große Hymne, war auch nie eine Single. Ja, das lag ja an ihrem Produzenten, wenn ich mich recht entsinne. Der hat immer gesagt so, nee, ihr seid so gut, Led Zeppelin, ihr bringt Alben raus und die Leute sollen sich die komplette Scheibe, die LP kaufen und wir bringen keine Singles raus. Die kommen dann schon von selber auf den Riecher quasi. Und,
ich find's crazy, dass das geklappt hat.
Ja.
Also,
voll.
Weil so als Konzept ist es ja schon erstmal auch ein bisschen sehr
mutig.
Selbstbewusst.
Sehr, sehr mutig, ja. Auf jeden Fall. da waren Led Zeppelin Pioniere, muss man sagen, was das angeht.
Krass.
Ja, was kann man noch verraten? Der Song ist natürlich sehr stark vom Blues beeinflusst. Ich meine, gut, das kannst du bei Led Zeppelin über jeden Song sagen. Sie haben ja auch hemmungslos teilweise geklaut beim Blues, ganz klar. Also, ja. Aber es ist so ein einprägsames Riff, finde ich. Also es ist ein krasser Ohrwurm, geht ganz, ganz schwer wieder aus dem Kopf raus und groovt einfach unwiderstehlich, dieses Riff.
Es groovt. Ja. Doch. Es groovt fuzzy daher.
Es groovt fuzzy daher. Schön gesagt.
Toll.
So, dann sind wir auch schon bei...
Bei Platz 4.
Ich weiß, du weißt ja, Zahlen waren noch nie so meins.
Das ist okay. Ich sage dir, was Platz 4 ist. Weniger fuzzy unterwegs, würde ich mal behaupten. Metallica, Enter Sandman.
Weniger fuzzy, ja.
Ja.
Ich muss gerade kurz das Riff in meinem Kopf abrufen. Ich habe nämlich gerade so viele andere Riffs, die durch meinen Kopf fliegen.
Das habe ich mal auf der Ukulele gespielt. Für hier war das.
Ja, unverkennbar natürlich aus. Das hast du auf der Ukulele gespielt?
Das war hier. Und ich weiß noch, es war, ich glaube, meine zweite oder dritte Woche. Und wir haben das bei uns bei Rock FM gibt es den Riffrater. Und da wird dann quasi ein Riff gespielt und man muss erraten, was das ist. Und dann kriegt man so einen tollen Schlüsselanhänger.
Ich glaube, ich erinnere mich. Und ich weiß, da wurden wir inspiriert von dieser US-amerikanischen Tonight, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, was weiß ich.
Irgend sowas. Und ich konnte gar nicht Ukulele spielen. Ja. Also, und ich war dann so, ja, aber so schwer kann es doch nicht sein. Hat mir eine Ukulele von einer Freundin geliehen und war so.
Ja, das war echt gut. Das, ich erinnere mich. Wir waren erstaunt. Ja,
ja,
Kirk Hammett hat gesagt, er konnte nachts nicht pennen, hat einfach den Sechsseiter ausgepackt und da die ganze Nacht rumgejammt und dann ist ihm dieses Riff eben eingefallen, wie es so oft ist. Ich finde das interessant, wenn man sich mit Gitarristen unterhält. Ich erinnere mich an ein Interview von mit Michael Schenker, der früher bei den Scorpions und dann bei UFO und natürlich bei vielen anderen Projekten gespielt hat, MSG auch hier. Und der hat mir mal gesagt, übrigens, Kirk Hammett verehrt Michael Schenker. Also Michael Schenker, einer der deutschen Gitarristen, die auf den US-amerikanischen Rockmarkt einen großen Einfluss hatten. Und ich erinnere mich, dass Michael Schenker mal gesagt hat, er spielt auch manchmal stundenlang einfach auf der Gitarre rum, um irgendeinen Riff zu entdecken. Und er versucht dann auch keine andere Musik zu hören, damit er eben keine Fremdeinflüsse dann irgendwie hat. Mhm. Und da selber aus sich selbst kreativ irgendwie schöpfen kann. Und fand ich ganz interessant. Wahrscheinlich hat es Kirk Hammett da ähnlich gemacht, aber keine Ahnung. Vielleicht gibt es auch irgendeinen anderen Song, wo man sagt, hey, klingt ähnlich wie Enter Sandman. Gibt es ja auch sehr, sehr häufig, dass dann später, Jahre später jemand kam, ja, und gesagt hat, hey,
ich kann mir auch
Stairway to vorstellen. Heaven zum Beispiel oder auch Gary Moore, Still Got the Blues. Überall haben sich Leute gemeldet und gesagt, da klingt aber wie das und das. Ja.
Ja, aber ich glaube, oft merkt man das auch gar nicht so dolle.
Ja.
Also wenn man da gerade was schreibt und schafft, weil man natürlich ganz viel Musik in seinem Leben irgendwie schon gehört hat und die drin hat und glaube ich aber manchmal nicht direkt zuordnen kann, okay, ach scheiße, ich spiele gerade das und das oder das klingt gerade ein bisschen wie das.
Ja. Wohl wahr. Ja, es war der erste Song, der für das bahnbrechende Album, fürs schwarze Album, fürs Black Album geschrieben wurde und hat auch den Grundstein für den Sound der ganzen Platte gelegt. Ich finde schon, dieses Album hat so einen ganz eigenen Signature-Sound, auch wenn man sich die anderen Metallica-Alben anhört, erkennt man sofort, aha, das ist eine ganz andere Schaffensphase der Künstler nochmal, eine ganz andere Ära und das ganze Lyrische stammt natürlich von James Hetfield, der sich da um Kindheitsängste, Albträume und alles Mögliche gedreht hat. Ich glaube, Peter Pan spielt auch eine Rolle, neben dem Sandmännchen quasi. Dann gibt es noch dieses Gebet, was natürlich auch...
Stimmt, Peter Pan ist eigentlich auch voll die düstere Story.
Ja, ich glaube auch. Ja.
Das basiert auf was ganz, ganz Schrecklichen, wie ganz viele Kindermärchen.
Irgendwer hat mir mal erzählt, oder das war irgendeine Umfrage, da hat irgendwer gesagt, dass Peter Pan eigentlich auf dem Holzweg ist und dass...
dass er der Bösewicht ist und dass quasi Captain Hook immer versucht, die Kinder zu retten, die
das
Peter Pan
Das habe ich mal gehört, aber ich müsste mir die ganze Geschichte von Peter Pan nochmal anschauen. Also das ist... Naja, das Riff ist jedenfalls ein Paradebeispiel für Metallicas Fähigkeit, sehr eingängige und dennoch sehr schwere und schwer metallische Riffs rauszuhauen. Und ich glaube, es ist der meistgespielte Metallica-Song neben Nothing Else Matters weltweit. Ja. Ich wüsste gerne, welcher häufiger gespielt wird. Wahrscheinlich eher Nothing Else Matters, weil es die Ballade ist und Enter Sandman eben schon ordentlich auf die 12 geht. Aber ja, es ist ein krasser Song, der irgendwie immer wieder Laune macht. Ja,
ja doch, das stimmt. Insgesamt ist mir der Metallica-Sound ja auch schon ein bisschen zu schwer.
Ja.
Aber,
da haben wir ja auch drüber mal gesprochen, glaube ich, dass es eher eine Männerband ist.
Ja.
Ja.
Ist das auch Cockrock? Nein.
Nein, das ist ursprünglich Thrash Metal und dann reiner Metal wahrscheinlich geworden. Ja. Mit Hardrock-Elementen.
Ja. Aber das Riff, das hat man auch wieder sofort im Ohr. Das ist irgendwie. Das ist schon sehr, 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 sehr eingängig.
Und läuft seit 1991 einfach durch, dieser Song. Krass. Schon krass, ja.
Ja, muss man schaffen.
Da haben wir bestimmt auch nochmal ein schönes Zitat. Oh ja, ich habe eins vom Drummer der Band, der auch der Bandgründer ist quasi. Lars Ulrich, der hat mal gesagt, das Enter Sandman-Riff war das erste, das für das Black Album geschrieben wurde. Es war das Fundament, auf dem der ganze Song aufgebaut wurde. Ja, also hört man irgendwie auf jeden Fall. Es passt. Und damit kommen wir, glaube ich, zum Siegertreppchen,
ja,
wa?
Ja, zum Siegertreppchen. Ich glaube, Platz 3, okay, ich sag's einfach mal. Nirvana Smells Like Teen Spirit.
Und was sagst du dazu auf Platz 3?
Ja, das macht schon Sinn. Bin ich ehrlich, ich finde, das macht schon sehr Sinn.
Ich finde, das ist halt gar nicht so ein richtiges Riff. Das ist halt eigentlich eher eine Power-Chord-Folge. So.
Wie definiert man Riff?
Ja, also rein jetzt aus Gitarristensicht ist das, glaube ich, kein Riff, sondern das ist eine gute Frage. Also doch, wahrscheinlich ist es ein Riff. Aber bei Nirvana ist es halt...
Expertise hier unter uns beiden.
Ist echt eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob man eine Akkordabfolge, eine Powerchordabfolge auch als Riff bezeichnen darf. Ja, da gibt es auch nochmal eine Unterscheidung zwischen Riff und Lick. Aber ja, also bei Smells Like Teen Spirit denke ich jetzt nicht direkt an ein ikonisches Riff, aber an eine der geilsten Powerchord-Abfolgen halt. Und ja, ist natürlich auch berühmt für seine starke Dynamik, für diesen Wechsel zwischen ruhigen, fast melancholisch anmutenden Parts und dann eben wieder diesem explosiven, grunchigen Chorus. Ja, Cobain war nicht ganz zufrieden anfangs damit. Er fand, dass der Song zu sehr nach der Band Boston geklungen hätte, was ich persönlich gar nicht nachvollziehen kann.
Das höre ich auch nicht.
Aber ja, naja, und Dave Grohl, der Drummer, hat dann vorgeschlagen, die Dynamik ein bisschen zu wechseln, um es interessanter zu machen, leise, laut, leise, laut. Und das war ja auf dem ganzen, auf der Nevermind-Platte eigentlich so, haben sie sehr viel damit gespielt, was auch am Produzenten lag. Und das war ihr Erfolgsrezept. Die Geschichte.
Erfolgreichster Song am Ende
schon,
des Tages, ja.
Neben Come As You Are. Die Geschichte kennst du ja, die kennen wahrscheinlich alle mit dem Deo, das Teen Spirit heißt, das gibt es auch bis heute noch. Ich glaube, die machen nur Umsatz wegen Nirvana-Fans, ja. Die das aus Jux und Dollerei kaufen.
Davon.
Ja, das ist halt eigentlich so eine Teenie-Marke, genau. Und es war eine Freundin von der Band Bikini Kill hier, Kathleen Hanna, die war damals bei Kurt zu Hause und hat an die Wand gesprüht, Kurt Smells Like Teen Spirit. Und da kam die Inspiration für den Titel her. Ja, die Deodorant-Marke dürfte sich gefreut haben. Das ist ein bisschen wie bei Fleetwood Mac mit dieser Cranberry-Saftmarke.
Ja, ja.
Genau. Ja. Dave Grohl hat gesagt, Kurt hat das Riff immer wieder gespielt, aber anfangs klang es eher nach einem Pixie-Song. Dann haben wir die Dynamik verändert, leise, laut und das war's. Und ja, sicherlich der Song, der Nevermind brutal nach vorne gezogen hat. Das war einfach das Zugpferd, das dann den Grunge auch in den Mainstream geschleift hat. Was natürlich auch nicht allen Grunge-Fans gefallen hat. Sicherlich, dass plötzlich alle Kids Grunge gehört haben, weil es vorher eben was Exklusiveres, was Cooleres war. Aber ich erinnere mich noch, wie ich dieses Album für mich entdeckt habe, Nevermind.
Okay, wie war das für dich?
Ich glaube, ich war 15 und ich habe mich so cool gefühlt damit. Also ich habe das echt auch... Dieses Album habe ich dann über Wochen und Monate immer auf CD dabei gehabt in meinem Discman und habe das wirklich, also ich kannte die Songs so in- und auswendig und auch die Tracklist, weil ich habe da nicht geskippt oder vorgespult oder so. Du hast halt immer die ganze Platte am Stück durchgehört. Das heißt, auch die Reihenfolge, die Tracklist ist mir so im Kopf geblieben dadurch. Und das ist so seltsam, wie sich das Musikhören verändert hat, dadurch, dass man früher eben oftmals ganze Alben am Stück gehört hat, obwohl das in der Walkman-Zeit davor, vor dem Discman, eigentlich sogar noch weniger der Fall war, weil da hast du oft dir ein Mixtape gemacht mit einzelnen Songs auf die Kassette und hast eben selber die Lieblingssongs rausgezogen aus dem Radio oder von einer anderen Kassette oder woher auch immer. Und Smells Like Teen Spirit, ich meine... Als Radiofuzzi schwer, den Song noch zu hören und ihn noch zu feiern, weil ich habe ihn millionenfach gehört gefühlt.
Und ich finde es auch tatsächlich, ich finde es wirklich schade, dass die Band so oft auf diesen Song reduziert wird.
Das hat Kurt Cobain selbst ja auch stark bemängelt. Also, und man denke an diesen legendären Top of the Pops, war, glaube ich, die Sendung, ne? Wo sie irgendwann im Dezember, was weiß ich, wann war das, 92 oder so, aufgetreten sind. Und dann mussten sie Playback machen und Kurt Cobain zu so einer Playback-Nummer bringen. Das hat nicht so gut funktioniert dann. Genau, das war auch einer dieser legendären Momente. Ja, und apropos legendäre Momente, wir kommen zu Platz Nummer 2.
Wir kommen zu Platz Nummer 2, AC/DC, Back in Black. Ja.
Ist schon ein Riffmonstrum. Mhm. Ja. Witzigerweise, schöne Überleitung, das war ja der Song, mit dem Kurt Cobain quasi zum Gitarrespielen gefunden hat.
Ach echt?
Das war der erste Song, den er als 14-Jähriger auf der Gitarre geübt hat, als er die, glaube, zum Geburtstag oder zum Weihnachten bekommen hat, weiß ich leider nicht mehr. Aber ja, Back in Black, entstanden in einer extrem bescheidenen Phase für AC/DC. Mhm. Der Tod von Bon Scott kam ja für sie wie aus dem Nichts, hat sie einfach völlig überrumpelt, damit hatte keiner gerechnet, die waren eigentlich gerade so auf der Überholspur, die haben gerade so den großen Erfolg am Rockhorizont gesehen und dann zack, im Februar 1980 ist er da an seinem Erbrochenen erstickt, der arme Bon Scott, weil sein Kumpel sich entschieden hatte, ihn im Auto übernachten zu lassen in einer kalten Winternacht und ja, tragischer Tod ihres charismatischen und sehr, wie soll man sagen, extrovertierten Sängers Bon Scott im Februar 1980. Und ganz viele Fans haben damals gesagt, jo, das war's für AC/DC. So einen Sänger finden sie nicht nochmal und sie haben auch nicht so einen Sänger nochmal gefunden, muss man sagen.
Ich glaube, das ist auch gut, dass sie nicht gesagt haben, okay, wir suchen uns jetzt quasi hier einen neuen Bon Scott.
Ja, das stimmt.
Weil das gibt's nicht. Also,
das ist wohl wahr. Ja, Brian Johnson hat diese Rolle dann extrem gut übernommen, muss man sagen, weil die Band auch einfach so entschlossen war, weiterzumachen. Und ich finde das super krass, wenn man aus der Zeit hört, wie Brian Johnson sich da beworben hat und dann dort ankam in London, wenn ich mich recht entsinne. Und die ganzen Young-Brüder waren eben da und dann hat er total die Zeit vergessen, hat da unten Billard gespielt mit, ich glaube, mit dem Neffen der Young-Brüder und so. Und also er war wohl sehr tiefenentspannt und ist da zu diesem Vorsingen, ohne sich große Hoffnung zu machen, auch interessante Titelauswahl. Er hat einen Song von Tina Turner unter anderem gesungen und auch, ich glaube, Whole Lotta Rosie, also eine Bon Scott-Nummer und sie waren einfach hin und weg von seiner Stimme und natürlich auch immer wieder cool zu erwähnen, dass Bon Scott und Brian Johnson sich ja schon mal begegnet waren, Jahre zuvor, als Brian Johnson bei Fraternity war oder andersrum. Nee, Bon Scott war bei Fraternity und Brian Johnson bei Geordie, so rum war es, glaube ich.
Okay.
Genau, andere Bands, die halt dann wieder in der Versenkung verschwunden sind und die hatten mal einen Gig zusammen und hatten sich mal die Hände geschüttelt. Aber ich glaube, Bon Scott hätte nie geahnt, dass der mal sein Nachfolger werden würde. Aber das war der Band offenbar wichtig, auch wenn sie Bon Scott nicht mehr fragen konnten, wie seine Meinung zum Nachfolger sei, dass Bon Scott vielleicht gesagt hätte, ja, okay, der Typ ist okay. So. Ja, die Legende besagt ja, er hat auf der Rückseite eines Tourbusses oder in einem Proberaum unter dem Eindruck des Verlustes dieses Riff geschrieben, Angus Young. Und ich hab leider kein Zitat von Angus Young gefunden, glaube ich, oder? Nee, ja doch, von Angus Young, ich habe eins. Da hat er gesagt, ich habe das Riff einfach nur auf der Gitarre gespielt und dann kam Malcolm Young, sein Bruder, der Rhythmusgitarrist, dazu und meinte, das klingt gut, lass uns das mal ausarbeiten. Und es ist ein krasses Riff auf jeden Fall. Bis heute auch im Hardrock so viel verehrt von so vielen Hardrock-Fans und passt einfach perfekt auch zum Titel und zur Stimmung des Albums. Ich meine, eine einzige Hommage an Bon Scott und geschrieben unter widrigsten Bedingungen irgendwo in der Karibik, wo die Stürme über die Insel gepeitscht sind und heftig, wo es auch irgendwelche Leute gab, die bewaffnet waren und also das muss schon sehr, sehr wild gewesen sein damals bei AC/DC.
Ich stelle mir das sowieso als eine ganz interessante Stimmung vor, dieses Album dann zu schreiben in dieser Zeit, wo du weißt, okay, du hast hier jetzt irgendwie ja auch ganz viel zu beweisen, weil alle gesagt haben, okay, das war's jetzt.
Ja.
Und wir haben hier diese neue Person, die irgendwie mit reinkommen muss, was, glaube ich, sowieso immer eine schwierige Umstellung einfach ist. Und dann so ein Album rauszuhauen,
das ist total krass. Ja, auf jeden Fall. Also die Band war ja eigentlich noch im Trauerprozess, als die dieses Album dann geschrieben haben. Und dass es dann so ein Erfolg werden würde. Ich weiß nicht, ob sie sich das selber erträumt hätten, aber es war einfach ein Volltreffer. Brian Johnson hat sich da so gut in die Band eingefügt. Und kam im Juli 1980 raus. Das mache ich mir immer wieder bewusst, dass das so kurze Zeit nach dem Tod von Bon Scott.
Wann ist Bon Scott gestorben?
Im Februar 1980. Und im Juli 1980.
So kurz
ja,
war
das. Ja, das ist immer wieder einfach unglaublich, wie schnell das da ging.
Boah!
Und also jede andere Band hätte sich da wahrscheinlich erst mal 3 Jahre in ein Loch verkrochen oder hätte vielleicht die Karriere einfach beendet. Aber ja,
AC/DC... Was auch sehr verständlich und okay gewesen wäre.
Voll.
Just saying.
Ja.
Krass, das war im gleichen Jahr
Ja, wenige Monate später. Nicht mal ein halbes Jahr später oder knapp ein halbes Jahr später. Total. Also das war einfach so diese trotzige Kampfansage an den Tod, der ihnen einen ihrer größten Frontsänger überhaupt genommen hat oder einen der besten Freunde auch genommen hat.
Ja. Wenn ihr da im Video gerade einen schnellen Lichtschlag gesehen habt.
Hier gehen gerade die Rollos auf.
Hier gehen gerade die Rollos auf, ohne dass wir irgendwas dazu getan haben.
Zauberei.
Das ist ja wild hier. Okay,
ja.
Gut. Wir sind, das ist jetzt die Bühne, die ausgerollt wird für Platz 1. Platz 1, die Purple Smoke on the Water.
Oh, wow.
Da ist es schon ein bisschen sehr Captain Obvious, bin ich ehrlich.
Finde ich auch.
Aber es hat natürlich auch seine Gründe, dass es obvious ist.
Allerdings. Ja, also ich kann das Riff grundsätzlich nicht mehr hören. Das ist auf jeden Fall auch ganz, ganz vorne dabei bei den Riffs, die man in einem Gitarrenladen nicht spielen darf, weil natürlich, es ist eins der ersten Riffs, dass jeder, der Gitarre spielt, anfängt zu üben, weil es auch sehr, sehr simpel ist. Das hat übrigens auch, ich glaube, das hat nicht Roger Glover, na, Ritchie Blackmore auch mal gesagt, dass es so simpel ist, aber dass es eben darauf ankommt, wie auf die, ja, wie soll man sagen, auf die, nicht die Tonalität, sondern aufs Timing auch, wie es gespielt hat. Mhm. Ansonsten ist es eben einfach C, G, D, G, C, so eine Sequenz. Mhm. Aber es ist so prägnant und einprägsam. Und,
aber ich glaube, das hilft dem Riff natürlich auch, dass es so simpel ist, weil ganz viele, die dann anfangen, Gitarre zu lernen, direkt das Gefühl haben, boah, ich kann so einen Song, so einen Riff spielen.
Das stimmt. Also es mit dem richtigen E-Gitarren-Sound, mit dem richtigen Verstärker-Settings klingt es natürlich auch Hammer, obwohl es so simpel ist. Und das ist natürlich auch wichtig als Gitarrist, dass man da so ein paar Erfolgserlebnisse am Anfang hat.
Ich glaube, die haben damit ganz viele Menschen an die Gitarre herangeführt.
Aber man muss auch sagen, auch wenn das Hauptriff dieses Songs so simpel und genial ist, ist der Rest des Songs ja von den Melodieführungen und so und auch von der Rhythmik her doch eher komplex. Und man kann ihn oft hören, ohne dass er langweilig wird. Die Geschichte ist tausendfach erzählt.
Erzähl sie uns doch.
Eine Legende.
Ein
Ich hätte sie gerne mal aus dem Munde von Frank Zappa gehört, aber es war in Montreux in der Schweiz. Es war im Jahre 1971 im kalten Dezember und während eines Frank Zappa-Konzerts mit den Mothers of Invention hat irgendeine Dumpfbacke eine Leuchtrakete gezündet und die Holzdecke des Casinos hat Feuer gefangen. Das Casino hat gebrannt und zwar ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt und der Rauch ist über den Genfer See gezogen und es war wohl am nächsten Morgen, als Roger Glover, der Bassist von Deep Purple, dann erwacht ist und den Rauch gesehen hat, angeblich hat er die Worte gemurmelt, Smoke on the water, fire in the sky. Und da hat sich dann Ritchie Blackmore gedacht, die Zeile klingt irgendwie prägnant, könnte man einen guten Song draus schreiben und hat begonnen, dieses unverwechselbare Riff zu schreiben, das sich so voll eingebrannt hat in die Annalen der Rockgeschichte. Also so simpel wie genial, das trifft's eigentlich. Ja,
ja, also wie gesagt, ich fand es sehr offensichtlich, das auf Platz 1 zu packen, aber ich denke mir auch so, wo willst du sonst hin tun?
Ah ja, es gibt schon noch andere gigantische...
Welche Riffs vermisst du auf der Liste?
Boah, da müsste ich jetzt aber echt mal nachdenken, du. Ich weiß es nicht, mir fällt gerade nichts ein. Aber da gibt es mit Sicherheit noch einiges, auf jeden Fall. Auch Jimi Hendrix fehlt mal wieder.
Das stimmt.
Aber
Jimi Hendrix nicht auf dieser Liste zu haben.
Für viele ja der King of Guitar, aber gut. War auf dem Album Machine Head von 1972, Smoke on the Water. Und war auch als Single ein Jahr später, 1973, unfassbar erfolgreich. Ist es bis heute Platz 4 der Billboard Hot 100 Charts. Also auch hier war der britische Rock in den USA mal wieder unglaublich erfolgreich. Und wir wissen ja, dass das mit Ritchie Blackmore dann nicht mehr so lang gut ging bei Deep Purple. Dass er sich schnell verkracht hat mit den restlichen Bandmitgliedern. Und trotzdem, das ist natürlich eines seiner großen Hinterlassenschaften, dieser Song.
Ja. Die können den Safe auch nicht mehr hören.
Ja, ich schätze auch. Aber gut, Deep Purple, da hätte man auch schon vor 15, 20 Jahren gedacht, dass die jetzt in Rente gehen langsam und die sind einfach
Nee.
auch unglaublich. Also.
Ja, krass.
Aber ja, es ist ein Song, ich würde ihn jetzt auf meiner persönlichen Top 10 wahrscheinlich, aber es ist natürlich unfair, ihn nicht mit reinzunehmen, nur weil er so häufig gespielt wurde, weil
Ja.
das Riff an sich ist genial und als es damals rauskam, hat es natürlich die Leute aus den Socken gehauen. Also, ja.
Ja, sehr heftig, aber ich finde an sich ist es tatsächlich, ich bin mit der Liste halbwegs zufrieden. Ich hätte
Mr.
Seven Nation
Koch.
Army vielleicht ein bisschen weiter vorne gesehen. Und klar, wir haben, was du gerade schon angemerkt hast, dass die Unsicherheit, ob Smells Like Teen Spirit, ob das jetzt wirklich ein Riff im
Ja.
Riff-Sinne ist. Vielleicht, wenn
Gut.
ihr da Gitarren-Know-how habt, was wir hier
Genau,
nicht
weil ich bin
haben.
leider nur Akustikgitarrist und
Ja.
müsste da mal einen E-Gitarristen fragen, aber.
Sagt uns da gerne Bescheid. Wir sind hier mit Definitionen minimal überfordert, aber die
Und
Macht der Masse wird es wissen.
sagt uns auf jeden Fall Bescheid, welche Songs euch jetzt gerade einfallen, wo ihr sagt, hey, das sind Riffs, die sind genial, die fehlen in der Top 10. Die kommen dann vielleicht in die nächste Top 10 der unterschätztesten
Genau, wir machen einfach als nächstes die unterschätztesten.
Riffs,
Wir können das durchdeklinieren.
oder?
Super, toll. Gut. Ganz vielen Dank auf jeden Fall euch fürs Zuhören, würde ich sagen. Und dann
Würde ich auch sagen.
hören, sehen oder nur hören wir uns wieder in der nächsten Folge.
Genau, bis dann. Ciao.